SRF 2 Kultur.
SRF 4 News und SRF 2 Kultur aus Locarno.
Zehn Tage lange Filme, zehn Tage lang Piazza Grande Stars, Momente am Internationalen Filmfestival von Locarno. Wir wollen nun Revue passieren lassen über das, was uns begegnet ist, und zwar ganz subjektiv. Am Mikrofon Erik Fackung. Das Festival hier in Locarno ist noch nicht zu Ende, die Filme sind noch nicht alle gezeigt, die Preise noch nicht vergeben, und dennoch wollen wir ein bisschen Rückschau halten auf diese 66. Ausgabe und dies, wie gesagt, mit einem streng subjektiven Blick. Auch wenn manche von uns meinen, es sei ziemlich objektiv, was Sie zu sagen haben zu den Filmen. Wir bleiben dabei. Es ist subjektiv und es darf gerne auch etwas mit einem Augenzwinkern passieren. Zehn Tage lang Filmfestival Locarno. Mein Kollege Samuel Wies hat ein paar akustische Eindrücke aus den letzten Tagen gesammelt.
Besucherinnen und Besucher jeden Abend auf der Piazza Grande. Gute Stimmung, Sternenhimmel, tolle Stargäste.
Non sono abituato a parlare italiano, ma stasera è molto importante.
91-jährig ist er mittlerweile, der Dracula-Schauspieler Christopher Lee. Er erhielt, wie viele andere auch, einen Ehrenleoparden für sein Lebenswerk. Ebenso die amerikanische Schauspielerin Faye Dunaway.
I did not for some reason know about this place.
Sie habe aus welchen Gründen auch immer nicht gewusst, dass es diesen Ort gäbe, sagte die 72-Jährige bei ihrem Auftritt auf der Piazza Grande und wurde schnell in einer Limousine wieder wegchauffiert. Auch die spanische Schauspielerin Victoria Abril gab sich die Ehre. Sie allerdings hatte ganz andere Probleme auf dem roten Teppich vor dem Gang auf die Bühne. In diesem Moment denke sie vor allem daran, sich nicht übergeben zu müssen. Grund war eine leidige Magengeschichte. Wir haben weitere Promis und Stars getroffen. Zum persönlichen Gespräch etwa Jacqueline Bisset, das Hollywood-Sex-Symbol der 60er und 70er Jahre. Auf die Frage, was sie von der Schauspielerei fürs Leben mitgenommen habe, sagte sie:
Your judgment on other people changes too. You become a sensor of things. You can feel people's pain to a large degree. You can also see the truth a lot of the time. Sometimes I think they should hire actors to be judges of performance in court to see who's telling the truth, because you can see a performance.
Man entwickelt ein Gespür für Menschen, für Situationen im Leben. Und, das ist ihr Vorschlag, man solle doch im Gerichtssaal Schauspieler als Analysten einsetzen. Die erkennen nämlich mit den Jahren sehr gut, wer wirklich die Wahrheit sagt und wer nicht. Auch Werner Herzog, der begnadete Filmemacher, war zu Gast in unserer Sendung.
Die Filme sind immer auf mich zugekommen wie Einbrecher in der Nacht. Um 3 Uhr auf einmal ist etwas Geräusch in der Küche und ich stehe auf, schlaftrunken, und das sind 5 Einbrecher. Und so sind die Filme alle gewesen, uneingeladene Gäste.
Gäste, die nicht erwünscht waren, das zwar nicht, aber doch haben an der 66. Ausgabe hier in Locarno vor allem 2 Filme schon im Voraus heftig zu reden gegeben. Der Blocher-Film und Feuchtgebiete nach dem Roman von Charlotte Roche. Sie sagte uns nach der Premiere auf dem roten Teppich:
Ich hätte erwartet, dass zum Beispiel mehr gehen, dass mehr nicht mit gewissen Szenen klarkommen. Es gibt natürlich schlimme Szenen und da machen die Leute auch alle oh und oh und so, aber es ist ja auch schön. Und es wurde richtig viel gelacht. Ich fand's gut.
Richtig einig waren sich die Zuschauerinnen und Zuschauer selten. Auch nicht beim Doc-Film über Christoph Blocher.
Ich finde, es probiert viele Facetten zu zeigen, aber es klingt ihm doch nicht.
Den Film finde ich gut, dass der Regisseur eine klare Position einnimmt.
Harmlos. Also ich bin ohne Erwartungen reingegangen, hätte so oder so rauskommen können, aber eben schlussendlich keine Emotionen.
Nun wollen wir über diese Locarneser Tage sprechen, und zwar mit Brigitte Hering und Michael Sennhauser von der Filmredaktion von SRF 2 Kultur und mit einem Gast aus Deutschland, der auch schon in den vergangenen Jahren bei uns zu Gast war, ein Habitué des Festivals, wenn man so will, Peter Klaus, freier Filmjournalist aus Berlin, unter anderem für die Deutsche Presseagentur. Peter Klaus, Sie genießen nun hier Gastrecht, das heißt nicht, dass Sie jetzt den größten Teil des Bratens kriegen oder den besten. Aber die erste Frage kriegen Sie trotzdem ab. Mal über den Daumen geprallt. Wie viele Filme haben Sie in den letzten 10 Tagen gesehen?
Ich denke, es werden so 45, 46 Filme dann insgesamt sein. Heute kommen ja auch noch ein paar dazu.
45 bis 46. Brigitte Hering, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, bei mir ist es ungefähr die Hälfte. Ich bin jetzt beim Zählen auf 23 gekommen. 7 habe ich noch gesehen vorher, weil ich in der Auswahlkommission des Man de la Critique bin. Also um die 30.
Bei mir sind sogar noch weniger, bloß 28. Und die habe ich samt und sonders in den vorgezogenen Pressevorführungen gesehen, weil wir ja auch noch arbeiten müssen nebenbei.
Also nichts Piazza Grande für Sie, Michael.
Kein einziges Mal.
Jetzt, warum ich die Frage stelle, kriegt man da nicht so als professioneller Kinogeher-Geherin irgendwann mal Augenflimmern, irgendwann mal eine Überdosis?
Ging mir noch nie so. Also das kommt der Moment, wo man im Film einschläft, dann war es einer zu viel. Oder der Film ist so gut, dass man ihm vertrauen kann, wie Wim Wenders sagt. Aber im Großen und Ganzen ist kein Problem. Also die meisten Leute können 3 Bücher auf einmal lesen und können sie auseinanderhalten. Also es geht auch mit Filmen.
Ja, wenn man im Film selber sitzt, dann sind die anderen Filme weg. Dann ist nur der Film da, der jetzt gerade auf der Leinwand läuft. Aber ich merke es immer nachts. Ich träume viel intensiver und extremer, extrem bildlicher während eines Filmfestivals.
Bei mir ist es bei jedem Film das Gleiche. Ich sitze am Anfang ganz neugierig drin und hoffe, er packt mich. Und wenn er mich dann packt, sind alle anderen vergessen. Und wenn er mich nicht packt, dann mache ich ein kleines Nickerchen.
Also gut, dann kommen wir mal zu den Momenten, die gepackt haben an diesem Festival. Ich glaube, da gibt es ja verschiedene Sachen, die einen packen können. Das ist ja mehr als nur Filme, die präsentiert werden. Das ist ein Riesenevent. Und ich habe im Vorfeld mal Sie gebeten in der Runde, mal Ihre Momente vielleicht, sich mal kurz zu überlegen, was denn der spezielle Moment war an diesem Festival. Wer will beginnen?
Ich kann gerne anfangen. Ich habe den Anfang mit einem der speziellen Momente gemacht in der ersten Sendung. Das war Sir Christopher Lee, der 91-jährige ehemalige Dracula-Darsteller. Die Begegnung mit ihm und einem weiteren älteren Herrn, nämlich Douglas Trumbull, der ist erst knapp über 70, aber auch in einem Alter, wo andere langsam kürzer treten, war faszinierend, weil das zwei Besessene sind. Also das sind wirklich zwei alte Männer, die aus dem Filmkuchen kommen und nicht loslassen wollen oder können. Christopher Lee sitzt im Rollstuhl, aber er sagt, er mache weiterhin Voiceovers und Erzählungen, solange das geht, auch für CGI-Filme als 91-Jähriger. Er hatte auch die Stimme dafür. Und Douglas Trumbull, dieser Tüftler, der bei Kubricks 2001 mitgemacht hat und viele andere Projekte, der kocht noch immer seine eigenen Systeme aus. Der hat gerade ein neues Studio eingebaut bei sich in Massachusetts und arbeitet an der Zukunft des Kinos. Also nach 3D kommt eine neue Technologie, die er mitentwickelt und patentiert hat und die er im Moment auf der ganzen Welt zu verkaufen versucht. Ein Besessener. Und das ist faszinierend.
Ja, bei mir war es einerseits auch eine Begegnung. Ich habe mit Werner Herzog sprechen können und der Mann ist auch über 70 und ist so... Der strahlt so eine Kraft aus und was er auch ausstrahlt, und das ist faszinierend, ist ein eigen Selbstverständnis, dass er gut ist. Das ist unglaublich, das habe ich noch nie erlebt bei jemand anderem. Und man muss sagen, er ist ja wirklich gut, dieser Mann, dieser Werner Herzog. Und die anderen tollen Momente sind die, wenn man in einem Film sitzt, von dem man gar nichts erwartet hat, wo man keine Ahnung hat, wo man am Anfang denkt, was ist das jetzt Komisches? Und plötzlich packt einen so einen Film, den man sonst nie irgendwo sehen würde, nur an so einem Festival. Das ist mir gegangen mit einem katalanischen Beitrag im Wettbewerb, wo Casanova und Dracula aufeinandertreffen. Der heißt L'Historia della Meve Mort, also auf katalanisch. Und das ist ein ganz faszinierender Film gewesen, den ich mir vielleicht sonst, hätte ich die Wahl gehabt, nicht angesehen hätte.
Ich wäre froh gewesen, wenn ich gerade diesen Film nicht gesehen hätte, den ich als einen der schlimmsten des Festivals empfunden habe. Auch bei mir waren es natürlich viele persönliche Begegnungen. Gestern sprach mich plötzlich scheinbar eine Rucksacktouristin an und ich musste gucken und es war Carla Juri, die Hauptdarstellerin aus Feuchtgebiete und wir haben ein ganz spannendes Gespräch geführt über ihre Zukunft, über die Möglichkeiten ihrer Karriere. Ich habe so 10-12 Minuten eine sehr kluge, sehr überlegende, absolut bodenständige junge Frau kennengelernt. Das fand ich sehr, sehr angenehm und es war die Erkenntnis, noch kritisch sein zu können und nicht schon in dem Alter zu sein, wo ich dann anfange zu sagen, oh, was früher war, war alles schöner. Die George Cukor-Retro, in die ja viele sehr heifrig gegangen sind, ich auch, hat mir die Erkenntnis gebracht, die haben damals in Hollywood auch nur mit Wasser gekocht.
Schönes Schlusswort. Ganz schön, also solche Begegnungen wie mit Carla Juri. Die anderen, das sind natürlich professionelle Begegnungen, das war jetzt eine, die war nicht geplant, aber das ist natürlich auch noch möglich hier in Locarno und das ist auch das, was das Festival auch ausmacht.
Es gibt noch etwas mehr und das finde ich immer faszinierend, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Peter Klaus. Die Festivals sind die einzigen Orte, wo wir Filme als Überraschungen erleben können. Keiner von uns hat die Zeit, sich komplett ins Programm einzulesen vor einem Festival und dann sitzt man im Saal und erlebt manchmal einen Film, von dem man noch gar nichts weiß. Und das mag ich, denn den Rest des Jahres über sind wir ja eigentlich nie überrascht. Wir wissen immer, was auf uns zukommt und wissen höchstens noch, stimmt die Qualität oder nicht?
Drei Ausrufungszeichen dahinter. Wir können uns auf solchen Festivals und gerade auch in Locarno unsere Unschuld bewahren. Nicht mit so super professionellem Blick immer dazusetzen, mit Schreibblock mitzuschreiben. Nein, sich reinsetzen, sich hingeben, Entdeckungen machen. Und da gab es in diesem Jahr, Gottlob, eine ganze Menge zu entdecken.
Also, dann wollen wir mal konkret werden. Sagen wir mal eine Entdeckung, die Sie gemacht haben.
Ich muss zwei sagen. Ich kann mich nicht entscheiden für eine. Das eine war Feuchtgebiete. Ich kannte den Roman und wieder mal hat sich für mich Hitchcocks Spruch bestätigt. Aus den schlechten Büchern macht man die besten Filme. Ich finde, es ist ein großartiger, sehr sensibler, mich sehr überrascht habender Film. Das andere, ein Film aus Frankreich, Gare du Nord, von der Regisseurin Claire Simon. Ein Film, der sich zur Langsamkeit bekennt, zum Geheimnis von Figuren. Der berühmte Bahnhof Gare du Nord als Spiegel der spätbürgerlichen Gesellschaft mit einer wunderbaren Schauspielerin, die ich wiederentdecken konnte. Vor 20 Jahren war sie ein großer Star in Frankreich, vor 30 Jahren. Jetzt arbeitet sie eher als Regisseurin, nämlich Nicole Garcia, eine Frau, 68, nicht geliftet, ohne Botox. Ganz wunderbar.
Michael Sennhauser.
Ja, gerade Gare du Nord war ja eben eine dieser Überraschungen. Und dann kommt ja immer noch etwas dazu. Fast jeder Film, der einen positiv packt, packt noch alte Erinnerungen mit ein. Und bei Gare du Nord, diesem Film, der fast ausschließlich am Bahnhof spielt, mit vielen verschiedenen Menschen und deren Schicksal, habe ich ausgerechnet an einen frühen Film von Luc Besson erinnert, Subway. Es war ein Kultfilm zu Beginn der 80er Jahre, unter anderem mit Isabella Gianni. Und das sind dann eben die Momente, die wirklich großartig sind. Wenn man merkt, das Kino hat seine Geschichte, aber das dröselt sich immer irgendwie zusammen. Und je mehr Filme man gesehen hat, desto dichter wird der Teppich, der sich von selber webt. Mir macht das extrem Spaß.
Ja, das passiert am Festival halt auch, wenn man zu dritt am Tisch sitzt, dass man den gleichen Lieblingsfilm hat. Mir ging es auch so. Und deswegen spreche ich jetzt über meinen zweitliebsten Film. Und das war einer der beiden Schweizer Filme. Das war ein Dokumentarfilm von Yves Yersin. Der hieß Tableau Noir. Und Yves Yersin hat eine Schule gefilmt im Neuenburger Jura, La Montagne. Eine Schule, eine Primarschule, in der alle Jahrgänge zusammen sind. Ein Lehrer, der auf sehr unkonventionelle Weise diese Schüler unterrichtet, seit über 40 Jahren. Und das ist ein so gut gemachter Dokumentarfilm, ein so berührender, dass das einer der Momente war, wo ich wirklich Tränen überströmt im Kino saß.
Gut, das klingt nach einigen Überraschungen. Ein Film muss noch angesprochen werden. Wir waren jetzt gerade bei den Schweizer Filmen. Ein Schweizer Film, über den Sie sich beide schon geäußert haben. Darum wollen wir mal unserem deutschen Gast das Wort überlassen. L'Expérience Blocher. Wie kommt denn das bei einem Deutschen aus Berlin an?
Mit vielen Fragezeichen. Mich hat der Film im Grunde, ich muss es so deutlich sagen, entsetzt. Ich habe ihn mehr oder weniger als Werbefilm für diesen Politiker empfunden. Der Regisseur nimmt keine Haltung ein, hätte meines Erachtens nach der Hälfte der Dreharbeiten sagen sollen, ich komme an diesen Medienprofi nicht ran, der zeigt eine Maske nach der anderen. Der Regisseur hat zumindest im Film keine Fragen gestellt, die etwas rauskriegen wollen, was über pseudopsychologisches Küchentischgelaber hinausgehen würde. Und ich muss sagen, als Deutscher, da gibt es ja den Karneval am Rhein, den ich sehr liebe. Herr Blocher war für mich so ein gemütlicher alter Herr, der vielleicht einem Karnevalsverein vorsteht, nur das tut er nicht. Er hat mit einer Partei zu tun, ist die Galionsfigur einer Partei, die ich über Plakate wahrnehme, über die internationale Presse, wo ich denke, da wäre doch ein sehr viel ernsthafteres, ein bohrenderes Nachfragen dringend notwendig. Es reicht mir nicht, wenn mir ein Regisseur sagt, dieser Mann ist fremdenfeindlich. Ich möchte dann erklärt bekommen, wie äußert sich das, wo macht sich das fest, und das hat mir der Film alles nicht gegeben.
Eine Antwort aus der Schweiz.
Ich gehe in einigen Kritikpunkten mit Ihnen zwar einig, aber ich war fasziniert von Jean-Stéphane Brons Antwort auf diese Vorwürfe. Er hat gesagt, das ist meine Inszenierung. Das ist nicht ein Dokumentarfilm, der einfach informieren will. Das ist sozusagen mein Hamlet oder mein King Lear. So wie ein Theaterregisseur einen Klassiker inszeniert, habe ich versucht, meine Version von Blocher hinzukriegen. Und ich glaube, das ist schon ein anderer Anspruch. Eines der Probleme, die wir hatten, wir haben etwas anderes erwartet, als wir tatsächlich vorgesetzt bekamen.
Ja, aber das ist natürlich auch schlau, das zu sagen, das ist meine Inszenierung. Aber ich erwarte auch von einer Theaterinszenierung oder wenn ein Filmemacher eine Figur inszeniert, dass er mir ein bisschen die Figur auch zeigt, darstellt, in die Tiefe geht und wenn er das sagt, dann ist es eine Inszenierung, die nicht ganz gelungen ist.
Wenn bei Shakespeare jemand unterm Galgen steht, dann steht er nicht nur unterm Galgen, sondern Shakespeare inszeniert auch noch das Umfeld, die soziale Realität dazu, den psychologischen Hintergrund und behauptet nicht nur, sondern macht das ganz kräftig. Ich würde Herrn Bronson, er soll mal ein paar Shakespeare-Stücke lesen.
Genug zu Shakespeare, genug zu Christoph Blocher, genug zu diesem Film, der viel diskutiert wurde. So ein Festival ist natürlich nicht nur ein Ort, wo Filme angeschaut werden, es ist auch ein Event. Und da haben wir dieses Jahr auch einen neuen künstlerischen Leiter. Und der ist nicht nur der neue künstlerische Leiter, Carlo Chatrian, er ist auch ein Gastgeber für ein großes Publikum. Nun denn, was ist Ihnen denn da begegnet, Peter Klaus?
Ein sehr sympathischer Mann, der auf angenehme Art und Weise ein bisschen nervös wirkte. Wer wäre das nicht vor 8000 Zuschauern auf der Piazza Grande? Er hat mit sehr viel Charme versucht, dieses Festival zu leiten, ist auf nahezu jeder Party aufgetaucht, hat sich mit Selterswasser über Wasser gehalten, hat mit allen Leuten geredet, sich alle Fragen angehört. Ich habe ihn persönlich auch getroffen, habe ihn als sehr nachdenklichen, sehr angenehmen Gesprächspartner erlebt, auch offen für Kritik. Meine Kritik ist, die hat er sich auch angehört, hat natürlich nichts dazu gesagt, die, um sie gleich loszuwerden, ein bisschen zu viel Preise, ein bisschen zu viel Allstars, das entwertet die eigentlichen Preise des Festivals jeden Abend, so 5 Minuten auch immer ein bisschen hingeschludert, da wird eine Faye Dunaway auf die Bühne gehievt, dann wird sie wieder runtergeschubst und das war's dann schon. Nee, das muss doch nicht sein. Auf der anderen Seite begreife ich, dass es Wunsch der Sponsoren, die sehr viel Geld geben, so ein Festival ist teuer und diesen Spagat kriegt er meines Erachtens mit seinem Charme dann sehr gut hin. Ich habe ihm sehr viel verziehen, sehr viel mehr beispielsweise als seinem Vorgänger. Er war auch einfach besser gekleidet.
Sehr schön, sehr schönes kleines Detail. Und ganz am Rande wurde uns noch mitgeteilt, dass Sie an allen diesen Partys auch dabei waren, wo Carlo Chatrian aufgetaucht ist?
Nicht an allen. Ich glaube, der Mann war fleißiger als ich.
Gut. Ich glaube, das ist überhaupt ein Aspekt, den man nicht so sehr sieht. Die Arbeit eines Festivaldirektors bei einem so großen Festival ist wie ein Eisberg. Also da sind, wie sagt man, 2/3 unter Wasser oder 4/6. Der ist von morgen früh an eigentlich mit Leuten unterwegs, der hat Mittagessen mit Gästen, der hat Abendessen mit Gästen. Die Betreuungsmaschinerie allein für die Regisseure und die Schauspieler und die Teams, die dabei sind, ist unglaublich groß. Ich weiß nicht, wann diese Leute überhaupt zum Schlafen kommen, das ist faszinierend.
Eventuell nach dem Festival?
Ja, da kann er gut schlafen, weil ich habe ihn getroffen vor dem Festival und ihn gefragt, woher er eigentlich kommt. Und das Erstaunliche ist, er ist nicht aus einem städtischen Umfeld, wo er diese Kontakte dann dauernd knüpft, sondern er wohnt in einem winzigen Dörfchen hinten im Aostatal, das ist ein Bergtal auf der italienischen Seite hinter dem Wallis und ist eigentlich offenbar ein Mann aus den Bergen, der jetzt hier so ein Riesenfestival stemmt.
Der dann staunt, wie groß seine Kinder geworden sind in der Zwischenzeit, nehme ich an.
Okay, trotzdem nochmal, die Präsentation auf der Piazza, das gibt ja immer wieder Anlass zur Diskussion. Es scheint jedes Jahr länger zu gehen, bis endlich das eigentliche Ereignis des Abends stattfindet, nämlich die Filmpräsentation.
Im Schnitt waren es so 50 Minuten. Ich bin ja Deutscher, ne? Da ist man ja pedant, immer mal auf die Uhr geguckt. Das ist tatsächlich zu lang und zu viel. Und ich finde es auch so schade, wenn Christopher Lee da ist und der hat ja wunderbar auf Italienisch sich bedankt und über sein Leben gesprochen, über seine Arbeit. Dann werde ich neugierig. Dann möchte ich als zweiten Film wenigstens auch Christopher Lee in einem seiner großen Filme sehen oder Faye Dunaway oder Jacqueline Bisset. Also da ist so eine Sperre, eine sperrige Art zwischen der Präsentation einerseits den Erwartungen, die auch bei mir dann entfacht werden und dem, was ich dann bekomme, das sollte sich das Festival mal überlegen, ob man das nicht auf eine ganz andere Art und Weise löst.
Ja, aber da ist das Festival natürlich wiederum diesen Sponsoren verpflichtet, die eben auch dafür sorgen, dass überhaupt diese Stars hierher kommen, weil hätte man nicht diese Sponsorenpreise, würden die ganz großen Stars wie Christopher Lee nicht nach Locarno kommen und die muss man natürlich dann da präsentieren, wo die meisten Leute sitzen. Und das ist die Piazza Grande. Ja.
Aber trotzdem, irgendwann mal muss man sich ja auch Gedanken dazu machen, wenn das Publikum anfängt zu buhen.
Das ist Gott sei Dank nicht allzu oft vorgekommen. Und es waren auch immer nur ein paar, die dann gleich ihrem Unmut lautstark zum Ausdruck gebracht haben. Wobei ich eines sagen muss, fast immer haben einen die Filme anschließend versöhnt. Chatrian hatte ein sehr gutes Händchen auf der Piazza Grande, so etwas, wo es so einen altmodischen Begriff gibt, zu präsentieren, nämlich gehobene, anspruchsvolle Unterhaltung. Und so bin ich dann letztlich doch immer ganz fröhlich in mein Hotel gelatscht.
Womit wir also bei diesem Jahrgang 2013 während der 66. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals von Locarno. Und das bringt uns auch zur Frage, ja, wie ist denn die Bilanz, also so die Zwischenbilanz, die fast fertige Bilanz?
Also ich würde mal aus meiner Sicht sagen, Carlo Chatrian hat es geschafft, das, was sein Vorgänger aufgebaut hat, Olivier Baer, nicht nur zu bewahren, sondern tatsächlich schon ein bisschen in eine neue Richtung zu drehen. Aber man kann auch einiges erwarten von ihm. Irgendwie war das ein bisschen wie ein Versprechen, diese Ausgabe. Es gibt Dinge, die man korrigieren kann, aber im Großen und Ganzen ist es kein Absturz, kein Neubeginn, sondern wirklich eine Kontinuität. Und das war schon eine positive Überraschung.
Darf ich nach den Dingen fragen, die korrigiert werden könnten?
Ja, also die ganzen Auftritte auf der Piazza Grande, denke ich, da hat das Festival eine Sättigung erreicht. Also die Mischung von Sponsoren und Medienauftritten, aber da sind wir auch nicht unschuldig daran. Wir wollen ja auch Christopher Lee in der Sendung haben.
Ja, das Festival war im Gegenteil kein Absturz, sondern ich habe hier mehr Highlights erlebt, filmische Highlights, tolle Filme, von denen ich richtig begeistert war, als ich tatsächlich erwartet hatte im Vorfeld. Ich war sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich war traurig, als Olivier Pair gegangen ist, und ich bin jetzt nicht mehr so traurig.
Nach Berlin im Februar, nach Cannes im Mai hieß es, oh Gott, was für ein schlechter Filmjahrgang. Natürlich ist das eine andere Klasse von Filmen dort. Das sind die millionenschweren Produktionen aus den großen Studios in den USA, in Frankreich, in Deutschland. Was weiß ich, hier ist ja das unabhängige, sogenannte kleine Kino zu sehen. Da gab es im Wettbewerb meines Erachtens sehr viele große Filme. Das fand ich sehr gut. Wo ich noch nacharbeiten würde an der Stelle von Carlo Chatrian, er möchte ja das italienische Kino nach Locarno sehr viel stärker holen. Da hat er sich einiges vorgenommen. Die Italiener gehen nun mal sehr gern nach Venedig, das ja immer kurz nach dem Festival von Locarno stattfindet. Und da hat er, glaube ich, in diesem Jahr einen künstlerischen Kompromiss geschlossen. Ausgerechnet der Film, der seine Uraufführung auf der Piazza Grande aus Italien hatte. Das war ein schlechter Abklatsch eines mittelmäßigen Tatort. Da hätte er dann vielleicht doch sagen sollen, lassen wir mal lieber, warten wir aufs nächste Jahr, ob da was Besseres ist. Ich drücke ihm und vor allen Dingen uns als Zuschauern, wir wollen ja gutes Kino sehen, die Daumen, dass das klappt.
Und wollen wir noch schnell den Titel erwähnen dieses Films?
Na gut. Also. Ich fand ihn so furchtbar, dass ich den Titel vergessen habe. Aber Brigitte Hering hat ja die Titelliste vor sich zu liegen und kann mir vielleicht aushelfen.
Ja, der heißt La Variabile Umana von Bruno Oliviero.
Okay.
Ich glaube, ein Problem von Carlo Chatrian und Locarno kennt man auch in Berlin ein bisschen. Das ist die Kombination von Publikumsfestival und professionellem Festival. Das heißt, diese Mischung von Filmen, die attraktiv sind für ein großes Publikum und einem attraktiven Wettbewerb für die Profis aus der ganzen Welt, die ist schwer hinzukriegen. Und Locarno hat zusätzlich noch die Erschwerung, dass man auch immer noch nach Italien schielen muss. Das ist nicht ganz schwer, ganz einfach zu jonglieren. Und ich glaube, da kommt man nicht drum herum.
Aber ich glaube, dass gerade diese Jonglage sehr gut gelungen ist. Ich fand die Balance ausgesprochen ausgewogen. Und was im Gegensatz zu Berlin natürlich nochmal wunderbar ist, da sind wir wieder an den Rändern des Festivals bei den Details. Hier sind die Stars im übertragenen Sinne tatsächlich zum Anfassen. Hier gibt es keine VIP-Lounges und was weiß ich nicht alles, wo man dann mal hinter einem Vorhang von Weitem irgendwie ein Gesicht sieht. Man ist sehr viel näher dran. Und Locarno hat sich, ich komme jetzt seit einem Vierteljahrhundert, immer noch einen Hauch familiären Charmes bewahrt und ich hoffe, das bleibt so.
Ja, und was Locarno den anderen Festivals halt voraus hat, ist diese Piazza Grande, wo man wirklich nur Publikumsfilme programmieren kann, ohne dass man auf Wettbewerb schauen muss oder was für eine Sektion. Und so etwas, so einen offenen Saal, der nur fürs Publikum da ist, das gibt es sonst nicht.
Piazza Grande ist ja sozusagen eine Art Best-of der anderen Festivals. Man sieht hier zum Beispiel einen der besten Filme von der Berlinale. Das kann sich die Berlinale nicht leisten, aber hier geht das.
Vielleicht sehen wir ja in Berlin mal einen der besten Filme aus Locarno. Fände ich keine schlechte Idee.
Ja, vielleicht passiert das ja. Das wäre es schon fast für heute. Also zuerst mal möchte ich mich bei unserem heutigen Gast bedanken, Peter Klaus. Schön waren Sie bei uns. Und zum Schluss möchten wir Sie natürlich auch noch mit ein bisschen Musik wieder entlassen. Musik aus einem von den Filmen, die hier in Locarno gezeigt wurden. Die Rede war schon dabei, da ist schon darauf zu sprechen gekommen, auf diese Retrospektive von George Cukor, und er hat bei unserer internen Ausmachung auch tatsächlich gewonnen. Wir wollten etwas aus My Fair Lady hören, und dabei geht es um Eliza Doolittle. Der geht es nämlich ähnlich wie uns. Sie hat den Abend zuvor bis in die Nacht hinein getanzt, aber ins Bett will sie nicht.
Bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced all night and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done before. I'll never know what made it so exciting.
I could have danced all night. Wir hätten die ganze Nacht weitergetanzt, aber irgendwann mal ist immer Schluss. Es verabschiedet sich das Team aus Locarno, Brigitte Hering und Michael Sennhauser von SRF 2 Kultur, Samuel Wies von SRF 4 News und Valerie Wacker, Christian Gebhardt und Tom Hägler von der Online-Redaktion. Mein Name ist Eric Facon. Arrivederci e all'anno prossimo qui a Locarno.
SRF 2 Kultur und SRF 4 News aus Locarno.
Es ist faszinierend, wenn ein ganz alltäglicher Gegenstand plötzlich verquer wirkt, so als wäre er einem bizarren Traum entsprungen. Dieses Kunststück ist Merit Oppenheim gelungen. Mit ihrer pelzbesetzten Tasse legte sie in den 1930er Jahren eine Blitzkarriere als Surrealistin hin. Dieses Jahr würde die Künstlerin 100 und eine große Retrospektive über Merit Oppenheim ist soeben in Berlin eröffnet worden. Die Ausstellung zeigt viel, doch das berühmteste Werk, eben die Pelztasse, die fehlt. Ob man sie vermisst, habe ich Kunstdirektorin Elinor Landmann gefragt.
Ich bin wirklich durch die Ausstellung gelaufen und habe gedacht, wann kommt sie denn jetzt? Und als ich gemerkt habe, sie kommt nicht, fand ich das erstmal ziemlich super und dachte, okay, das ist eine Setzung.
Warum? Weil man das Erwartete nicht sieht?
Ja, bloß, dass diese Tasse nicht zu sehen ist, das hat weniger mit irgendwie dem Mut der Ausstellungsmacher zu tun, als vielmehr damit, dass das Museum of Modern Art, in dessen Sammlung sich dieses Werk befindet, also das MoMA wollte die Tasse im Jubiläumsjahr einfach nicht ausleihen. Das ist aber eigentlich ein Vorteil, denn diese Pelztasse, die hat als Ikone den Blick auf das Werk von Merit Oppenheim eigentlich verstellt. Diese Tasse, entstanden 1936 im Umfeld der Surrealisten, hat stets alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen und eine Retrospektive über das Werk von Merit Oppenheim, jetzt ohne Tasse, die bietet eben die Chance, einen neuen Blick auf dieses unglaublich vielfältige Oeuvre zu werfen.
Und was gibt es jetzt zu entdecken für alle, die vor allem die Tasse kannten?
Viel. Zu sehen sind 200 Werke aus den 1930er Jahren bis in die Mitte der 80er Jahre. Merit Oppenheim ist 1985 gestorben. An den Wänden sind Bilder, Zeichnungen, Plastiken, Objekte, Gedichte. Und darunter ist unglaublich viel Rätselhaftes. Zum Beispiel ein Bild, das heißt «La nuit sans volume et ce qui lui est dangereux», also ein noch surrealistisches Bild von 1934. Sie sehen eine geometrische Quaderfigur, schwarz, darüber eine Röhre in Gelb und Rauchwolken. Und dann gibt es ein anderes Bild, ein Relief aus dem Jahr 1969. Das heißt sogar so ein bisschen ratlos, da sieht man eine blaue Form, dann so eine Art Holzschmetterling und am rechten Rand so eine kleine Hand, die einen goldenen Stock hält. Also eben, Tja, Merit Oppenheim, die hat Zeit ihres Lebens versucht, das Unbewusste, das Nicht-Rationelle zu aktivieren, es zu verwenden, und daraus entstanden rätselhafte Werke.
Rätselhaft heißt das denn auch, man geht etwas ratlos durch diese Ausstellung?
Nein. Diese Ausstellung, die zeigt die Vielfalt dieses häufig rätselhaften Werkes, aber sie versucht eben auch, rote Fäden auszumachen. Also zum Beispiel Natur, ein Riesenthema bei Merit Oppenheim, oder Verwandlungen, Spiel, Sprache, Erotik. Und zu diesen großen Themen werden Werke zusammengestellt aus ganz verschiedenen Jahrzehnten. Es wird also erkennbar, dass Merit Oppenheim, so chaotisch dieses Werk auf den ersten Blick mal wirkt, dass die tatsächlich immer wieder zu verschiedenen Zeiten diesen Themen nachgegangen ist. Und das ist wichtig, weil der Künstlerin lange Jahre vorgeworfen wurde, sie sei inkonsequent, sie könne sich nicht auf einen Stil festlegen, sie wechsle von einer Richtung in die andere. Und die Vielfalt der Merit Oppenheim, die wurde eigentlich als ihr Qualitätsmanko angesehen.
Der Blick auf ihr Werk hat sich also geändert mit der Zeit. Was fanden Sie jetzt von heute aus besonders reizvoll?
Es gibt einen Raum, der das Thema Unsichtbares, Wolken, Nebel umkreist. Und dort sind, wie ich finde, die ganzen Qualitäten von Merit Oppenheim ganz exemplarisch versammelt. Ihr Witz, die intellektuelle Schärfe, die Fähigkeit, Ambivalenzen festzuhalten, aber nicht aufzulösen, die Affinität für das Absurde. Ein Bild aus den 70er Jahren, das heißt zum Beispiel «Verborgenes im Nebel». Das ist schon mal irgendwie absurd, mit einem Bild, das im Nebel Verborgene zeigen zu wollen. Und diese Absurdität, die wird im Bild eben auch nicht aufgelöst. Sie sehen einen grauen Strudel, mit Farbstücken. Also man sieht etwas und gleichzeitig sieht man aber eigentlich auch nichts. Mit einem Bild wird etwas dargestellt und eben gleichzeitig auch nicht. Und Repräsentation im Bild, das ist eines der zentralen Themen, mit denen sich die moderne Kunst seit über 100 Jahren auseinandersetzt. Und Merit Oppenheim tut das eben auch in einer sehr faszinierenden Weise, wie ich finde.
Diese Berliner Ausstellung ordnet Merit Oppenheim also in den größeren Bogen der Kunstgeschichte ein. Bringt sie sie auch mit zeitgenössischen Themen zusammen?
Ja, das tut sie und das tut sie sehr deutlich im Bereich der feministischen Kunstgeschichte. Gleich die ersten Räume dieser Retrospektive widmen sich den Selbstdarstellungen der Merit Oppenheim. Da geht es dann meist um Selbstporträts, die sich mit Frauenbildern auseinandersetzen, mit Rollen, mit Erwartungen, mit dem Ausbruch aus diesen Erwartungen. Sie zeichnet sich zum Beispiel selbst mit einer aggressiven Grimasse oder als uralte, total verrunzelte Frau, da ist sie noch keine 30 Jahre alt. Selbstdarstellungen, das ist ein Thema, das viele, viele Künstlerinnen beschäftigt hat. Denken Sie nur an Cindy Sherman mit ihren vielen fotografischen Selbstinszenierungen. Merit Oppenheim wird mit diesem Schwerpunkt in die feministische Kunstgeschichte eingereiht, auch wenn sie selbst eine unglaublich differenzierte Haltung gegenüber dem Feminismus an den Tag legte. Sie engagierte sich für Gleichberechtigung, aber sie sagte auch ganz klar, Kunst hat kein Geschlechtsmerkmal.
Und geht dieser feministische Fokus denn trotzdem auf?
Also wer sich eingehend mit Merit Oppenheim auseinandersetzt, der wird sich an dieser Setzung reiben, das ist klar. Ich finde es aber interessant, da wird eine zeitgenössische Haltung formuliert, eine zeitgenössische Frage aufgeworfen und mit zeitgenössischem Blick auf dieses Werk geblickt. Ja, also mir gefällt das.
Merit Oppenheim, die Berliner Retrospektive im Martin-Gropius-Bau ist bis zum 1. Dezember zu sehen. Alles begann in Basel. Hier ging die junge Merit Oppenheim einige Jahre zur Schule. Hier wohnte ihre Großmutter, die bekannte Kinderbuchautorin Lisa Wenger. Hier lernte Merit Oppenheim ihren Mann Wolfgang La Roche kennen, mit dem sie dann später nach Bern zog. Zu ihrem 100. Geburtstag erinnert ein Ausstellungsprojekt an die wohl bedeutendste Schweizer Künstlerin des 20. Jahrhunderts. Basler Kunstschaffende haben sich von Merit Oppenheims Werken anregen lassen und Arbeiten geschaffen, die in Parkanlagen und Gärten zu sehen sind. Alice Henkes hat die Freiluftausstellung gesehen und mit dem Kurator Simon Bauer gesprochen.
Das Paradies sieht für jeden anders aus. 1940 malte Merit Oppenheim das Paradies unter der Erde. Das Bild zeigt einen Brunnenschacht, in dem ein Baum wächst. Die prächtige Baumkrone breitet sich allerdings nicht über dem Brunnen aus, sondern unter der Erde. Merit Oppenheims Bild vom Paradies ist ein Bild des Unbewussten, aus dem sich die surrealistischen Ideen speisen. Die Basler Künstlerin Sonja Feldmeier ließ sich von diesem Bild zu einer Skulptur anregen, die im Park beim St. Alban-Tor zu sehen ist. Obwohl, so viel zu sehen ist eigentlich nicht. Mitten auf der Wiese breitet sich etwas aus, das wie verkohltes Wurzelwerk aussieht. Und wer näher hinschaut, entdeckt, dass sich da ein Hohlraum in die Erde bohrt. Es sieht aus wie ein umgekehrter Baum, der im Erdinnern verschwindet. Sleeping Tree nennt die Künstlerin ihre Hommage an Merit Oppenheim sinnig. Natürlich, auch im nächtlichen Traum wird das Unbewusste aktiv. Über ganz Basel verteilt lassen sich solche Arbeiten entdecken, die auf surreale Weise mit der Natur und ihren Erscheinungsformen spielen. Sie sind Teil der Ausstellung »Das Geheimnis der Vegetation«, die Silvia Bohl und Simon Bauer organisiert haben. Simon Bauer erläutert das Konzept so.
Wir hatten die Idee, dass es einen Bezug zur Natur geben soll, weil das im Werk von Merit Oppenheim ganz wichtig ist. Also Themen wie Wolken, Steine, Tiere, Schlangen eben kommen im Werk von Merit Oppenheim gehäuft vor.
21 Künstlerinnen und Künstler luden Bohl und Bauer ein. Vorgabe war, Arbeiten für die Ausstellung zu gestalten, die sich mit der Natur oder mit Merit Oppenheim und im Idealfall mit beidem befassen. Allen Kunstschaffenden gemeinsam ist ein starker Baselbezug. Viele Arbeiten beziehen sich direkt auf wichtige Themen oder einzelne Arbeiten aus dem Werk Merit Oppenheims. Wolken, die Merit Oppenheim vielfach inspiriert haben, sind aber ebenso ein Thema wie Wespen, Eier oder Totemtiere. Die Ausstellung ist aber auch eine wunderbare Entdeckungsreise durch das grüne Basel. In Parkanlagen und im Botanischen Garten, aber auch in privaten Vorgärten und verborgenen Innenhöfen lassen sich faszinierende und gut in den Ort eingepasste Arbeiten entdecken. Live Bennett hat unter der zeltförmigen Baumkrone einer Hängebuche im Botanischen Garten ein Wespennest aus Farbstiftminen installiert, das bei Regen blaue Farbe weint. Bruno Jacobs weiße Leinwände, die im Garten der alten Universität am Rheinsprung die Farben und Fluide der Umgebung aufnehmen, sind nur über die Hecke hinweg zu sehen. Und Erik Steinbrechers in Aluminium gegossene Rasenziegel sind gar nicht zu sehen. Sie wurden in der Nähe der Münsterfähre im Rhein versenkt. Eine Aktion, die Meret Oppenheim sicher gefallen hätte. Denn einst schrieb ihr Marcel Duchamp eine Postkarte, auf der er sich eine Unterwasserschau ausmalte. Meret Oppenheim ist nicht nur als Leitidee überall in der Schau präsent. Der abwechslungsreiche Kunstrundgang führt auch zu einigen Orten in Basel, die für die Künstlerin bedeutsam waren. Die ehemalige Schule für Gestaltung, die Meret Oppenheim kurze Zeit besucht hat, ist einer dieser Orte. Ebenso wie das Gebäude, in dem einst ihre Basler Galeristin residierte. Simon Bauer bestätigt.
Ja, ich denke, es gibt wirklich über die Stadt verteilt Bezugspunkte. Es gibt auch lustige Zufälle. Beispielsweise haben wir festgestellt, dass im Garten der Großmutter von Meret, da gibt es einen Fahnenmast und da durften wir vom Hausbesitzer aus eine Fahne montieren. Da ist nur eine Pelztasse drauf.
Das Kunstprojekt zum 100. Geburtstag Meret Oppenheims bietet viele überraschende und berührende Begegnungen mit Kunst und der Natur. Es lohnt sich, mehr als einen Spaziergang durch Basel einzuplanen, um die vielen, zum Teil ein wenig versteckten Hommagen an die große Meret Oppenheim zu entdecken.
Auch Kulinarik muss politisch korrekt sein. Der Mohrenkopf ist schon längst aus den Regalen verschwunden, der heißt jetzt Schokokuss. Und ein ähnliches Schicksal blüht dem Zigeunerschnitzel, dem Zigeunerspieß und der Zigeunersoße. In Deutschland jedenfalls hat das Forum für Sinti und Roma die Lebensmittelhersteller aufgefordert, die Soßen- und Fleischklassiker umzubenennen, weil der Begriff diskriminierend sei. Judith Wipfler über den Kampf gegen unbedarfte, anstößige und rassistische Lebensmittelbezeichnung.
Nein, ich esse kein Zigeunerschnitzel und auch das politisch korrekte Paprikaschnitzel sagt mir nicht sonderlich zu. Aber tatsächlich, es werden immer noch erschreckend viele Zigeuner in Menükarten offeriert. Der Kampf gegen rassistische Lebensmittel braucht einen langen Atem. Antisemitismuskämpfer beißen sich seit Jahrzehnten ihre Zähne am Pharisäer aus. Dieses vor allem in Österreich nach wie vor angebotene Kaffeegetränk versteckt eine gefährliche Portion Alkohol unter einer harmlosen Haube Schlagrahm. Also genauso hinterlistig, scheinheilig wie vermeintlich eben die Pharisäer. Das wird den anständigen Pharisäern der Antike freilich nicht gerecht, ist historisch absolut falsch und antijüdisch hoch fünf. Die religiöse, ethnische oder lokale Zuordnung eines Gerichts kann aber eben dem Verkauf einer Marke sehr förderlich sein. Denken wir nur an unsere Käsesorten, die Gräyerz oder das Emmental in der ganzen Welt beliebt machen. Auch Berliner, Wiener oder Hamburger beschweren sich in der Regel nicht, weil mit Berlinern, Wienern und Hamburgern ein wohliges Völlegefühl verbunden wird. Das kann aber auch mal kippen. Ich erinnere mich, wie anfangs 90er Jahre die serbische Bohnensuppe aus dem Sortiment diverser Discounter genommen wurde, weil das Label serbisch während des Balkankriegs bei der Kundschaft nicht mehr ankam. Ich glaube, sie haben dann einen pikanten Bohneneintopf draus gemacht. Zu denken ist aber auch an eine weltweit führende Olivennation. Nein, eben nicht die Griechen oder Italiener, sondern die Türken. Weil aber auf dem Markt mit allzu türkisch klingenden Oliven kaum Geld zu machen ist, auch wenn ihre Qualität top ist, kleidet sich so manche türkische Olive in einen schicken italienischen Namen. Aber nochmal zur Tradition, Lebensmitteln fiese Namen zu geben. Da kriegen nämlich von jeher auch kirchliche Würdenträger ihr Fett weg. Von Nonnenfürzen bis zu Pfaffenhütchen. Als beißende Kritik an kirchlicher Sexualmoral wirkt auch der Mönchspfeffer. Gemäß Volksglauben soll diese Pflanze den Sexualtrieb abschwächen und trägt darum neben Mönchspfeffer auch noch die Namen Keuschbaum oder Liebfrauenbettstroh. In Italien wiederum pikant sind die Strozzaprete, Priesterwürger, eine Pastasorte, die in ihrer Form entfernt an Priesterkragen erinnert. Das gemeine Volk schien sich mit Pasta und Mürbeteig kulinarisch-satirisch an der Kirche abzureagieren. Das kann man etwas überholt finden und auch geschmacklos oder aber lustvoll hineinbeißen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.